Folge des politischen Pausenpodcasts. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute habe ich Christian Stecker zu Gast. Er ist Professor für das politische System Deutschlands und vergleichende Politik an der TU Darmstadt. Und wir wollen über sein neues Buch sprechen, das jetzt im Februar im Campus Verlag erschienen ist. Es trägt den schönen Titel »Ohne Koalitionskorsett und Brandmauern – Wie flexible Mehrheiten die Demokratie stärken«. Herzlich willkommen, lieber Christian.
Hallo Julia, freue mich, hier zu sein.
Wir wollen über dein neues Buch sprechen und es heißt »Flexible Mehrheiten können die Demokratie stärken«. Und meine erste Frage bezieht sich natürlich genau darauf, was sind eigentlich flexible oder wechselnde Mehrheiten per Definition? Ich selber stelle mir darunter eine Minderheitsregierung vor. Ich stelle mir vor, dass man über Sachthemen Mehrheiten herstellen muss und dann hört es aber vielleicht vom Verständnis schon auf. Bei mir selber vielleicht nicht. Ich habe mich ein bisschen auf diese Folge vorbereitet und durfte auch schon in dein Buch hineinlesen. Aber vielleicht kannst du selber einfach nochmal aus Autorensicht erläutern, was sind flexible oder wechselnde Mehrheiten?
Ja, du hast eigentlich schon die Kernaussage benannt. Also flexible Mehrheiten sind Mehrheiten in Sachthemen, wo wir quasi entlang von unserer persönlichen Überzeugung in ganz konkreten politischen Streitfragen abstimmen. Wie hoch sollte das Bürgergeld sein? Welche Art von Migration sollte es geben? Wie hoch sollte der Steuersatz sein? Dazu haben wir ja konkrete Präferenzen. Und nun ist die Frage, wie wir darüber abstimmen. In einer direkten Demokratie würden wir jedes Thema einzeln abstimmen und wir hätten jeweils getrennte, nicht sich überlappende Mehrheiten. Und das ist die Idee von flexiblen Mehrheiten, aber im Kontext meines Buches eben auf das Parlament übertragen. Weil hier haben wir eine ganz konkrete Art von Mehrheitsbildung, nämlich dass sich Parteien ex ante zusammenschließen und die Mehrheiten in einzelnen Sachthemen von vornherein vereinbaren, andere Parteien dabei ausschließen. Und mein Argument wäre, versucht uns so weit wie möglich diese Idee von direkter Demokratie nachzubilden, nämlich flexible Mehrheiten entlang von Überzeugungen in einzelnen Themen auch im Parlament abzustimmen. Das hat dann verschiedene Konsequenzen, die auch durchaus dann problematisch sein können, weil natürlich so ein bisschen dieser Nexus aufgelöst werden muss zwischen Regierungsmehrheit und Parlamentsmehrheiten. Und das ist auch nur in bestimmten Situationen sinnvoll. Aber ich würde sagen, in der Bundesrepublik sind wir in so einer Situation durch das fragmentierte Parteiensystem. Aber grundsätzlich, es geht darum, je nach Thema eine Mehrheit zu finden.
Ich habe in deinem Buch gelesen, du sprichst davon, dass der Koalitionszwang sich tief in die politische Psyche der Republik eingegraben hat. Koalitionszwang als Erfindung von Konrad Adenauer und Kurt Schumacher, also wirklich schon viele Jahrzehnte alt. Und dann heißt es da eben auch, in einem hochfragmentierten, polarisierten Parteiensystem kann man eben daran nicht mehr festhalten. Das wäre so eine Art selbstschädigende Realitätsverweigerung. Ich zitiere dich da. Also, wir müssen diese starren Koalitionskorsette und Koalitionsverträge auflösen, weil wir in der neuen Logik eines pluralisierten Parteiensystems, hochfragmentierten Parteiensystems, damit nicht mehr arbeiten können, ist dein Argument, wenn ich es richtig zitiere. Und ich habe mich dann gefragt, ob das wirklich so ist. Also ob sozusagen diese Ausgangsbeobachtung, der das alles dann, was du fortfolgend daraus machst, zugrunde liegt, ob die denn so stimmt. Also anders ausgedrückt, gerade im 21. Deutschen Bundestag ist keine FDP, ist kein BSW. Also diese extreme Pluralisierung oder Fragmentierung, die sehen wir ja jetzt gerade in den Fraktionsstärken so im Parlament nicht abgebildet. Und anders ausgedrückt oder zugespitzter, haben wir wirklich schon niederländische Verhältnisse?
Also gebe ich dir recht, wir haben noch nicht niederländische Verhältnisse, aber wir bewegen uns darauf zu und sind vor allen Dingen in vielen Landtagen, vor allem im Osten, schon in einem Szenario, wo es aus meiner Sicht keinen Sinn mehr ergibt, am Koalitionskorsett festzuhalten, beziehungsweise wo uns ein Stück weit auch das Koalitionskorsett hingebracht hat. Also du hast das Argument ja zusammengefasst, ne? Wir haben ein enorm fragmentiertes Parteiensystem, die gesellschaftlichen Konfliktlagen sind viel pluraler geworden und das hat nichts mehr damit zu tun, wie in der alten Bonner Republik relativ übersichtlich ein eindimensional strukturierter Parteienwettbewerb stattfinden konnte, der sich dann wiederum auch relativ gut im Gegensatz von der einen Regierung gegen die Opposition wiederfinden konnte. Um es auf den Punkt zu bringen, also das Koalitions- bzw. Parteiensystem ist letztlich dem Koalitionskorsett entwachsen, und diese pluralen Mehrheiten in der Gesellschaft, die lassen sich auch nicht mehr in den Gegensatz von Regierung und Opposition pressen, sondern die verlangen eigentlich nach einer pluralisierten, flexiblen Mehrheitsbildung. Und jetzt kann man tatsächlich argumentieren, an welcher Stelle wir in der Fragmentierung genau sind und ob das nicht noch gerade so funktioniert. Aber ich würde sagen, es gab schon mehrere Momente auf Bundesebene, wo man das längst hätte erwägen müssen. Ich denke zum Beispiel an das Platzen von Jamaika von 2017. Jamaika platzte unter anderem genau daran, dass dieser Einigungszwang in den Koalitionen eben nicht in jedem Thema durchzuhalten war. Die Ampel platzte nach meiner Einschätzung auch daran, dass der Einigungszwang eben nicht in jedem Thema durchzuhalten war. Und die Idee von den flexiblen Mehrheiten ist ja genau, da so ein bisschen aufzulockern, dass sich nicht immer dieselben Parteien in immer überdehntere Kompromisse pressen müssen, sondern dass man in einzelnen Themen schauen kann, ob man profilschonender zusammenarbeitet. Und dahinter stecken ja auch so ein paar etablierte Mechaniken von Koalitionsdemokratien. Wir wissen aus der Forschung, dass eine große Hypothek für Koalition ist, dass die Parteien, die sich daran beteiligen, ihren Kompromissen immer hinterherlaufen. Also auch wenn die in ihrem Programm überhaupt nichts verändern, wenn wir sehen, dass SPD und CDU jetzt Kompromisse in der Migrationspolitik machen, dann, wenn wir die Wählerinnen und Wähler fragen, dann sagen die, dass die auch programmatisch näher zusammengerückt sind. Also die Parteien können gar nicht anders, als auch abgeschliffen zu werden. Ja, also Koalitionen sind dann, das hat, glaube ich, der Kollege Kosma so schön gesagt, auch Verschleißgemeinschaften, nicht nur Verantwortungsgemeinschaften. Und diesen Verschleißgemeinschaften so ein Stück weit zu entkommen, das bietet eben die Möglichkeit von flexiblen Mehrheiten, die man einmal in Minderheitsregierungen organisieren könnte, die man aber auch innerhalb von Mehrheitskoalitionen andeuten könnte, indem man zum Beispiel Agree-to-Disagree-Klauseln macht, also dass man einzelne Themen vom Einigungszwang ausnimmt. Und das aber eben nicht als Sollbruchstelle einer Koalition definiert, sondern man sagt, da können sich andere Mehrheiten bilden. Und morgen schauen wir dann wieder, wo wir gut zusammenpassen in unseren Themenbereichen.
Du hast es angedeutet, ich würde das noch mal ein bisschen zuspitzen. Koalitionsverträge können ja in Teilen auch der kleinste gemeinsame Nenner werden, ne? Also, dass es sozusagen also den Wahlprogrammen nicht mehr viel übrig bleibt, wenn man sich dann einigen muss, und qua Mehrheit irgendwie dann zueinander finden soll oder gar muss. Ich meine, die große Koalition damals bei der geplatzten Jamaika-Koalitionsrunde, die sich danach dann bildete, das war ja wirklich alles andere als eine Liebeshochzeit in der Zeit. Und ich glaube, gerade die Sozialdemokraten haben am Wahlabend gejubelt, dass sie endlich aus diesem Joch der großen Koalition, die davor regierte, rauskamen und dann aber doch wieder hinein mussten, hineingezwungen wurden, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Die abgeschliffenen Parteiprofil hast du gerade angesprochen. Es geht ja dann auch um enttäuschte Wählerinnen und Wähler, die im Zweifel an den Rändern wählen. Also die Stärkung radikaler Kräfte als ein Effekt, wenn man sozusagen so zusammengezwungen wird und dann am Ende vom Profil und vielleicht auch der Lust am Regieren nicht mehr viel übrig bleibt. Ich habe mich aber gefragt, wenn man das jetzt mal, sagen wir mal, für den ersten Moment auf den rechten Rand oder die rechten radikalen Kräfte im Parteienspektrum beziehen möchte, ob man die nicht viel mehr stärkt durch das Mitspielen lassen. Stichwort Normalisierung von Parteien an den extremen Rändern. Die Linken sind sicherlich auch ein Beispiel, aber gerade im Zusammenhang mit der sogenannten Brandmauer geht es ja dann doch häufig auch um die AfD, wo man vielleicht die größeren Befürchtungen der Normalisierung auch gerade hat. Und das ist ja ein Thema mit, auf gar keinen Fall sollte man da miteinander arbeiten, weil es die Normalisierung in Quantensprüngen voranbringt. Und wie stehst du dazu? Ich weiß, dass wir da auch einen kleinen Dissens haben. Stichwort liberale Demokratie, elektorale Demokratie. Da müssen wir gleich, glaube ich, auch noch mal drüber sprechen. Aber vielleicht erstmal in diesem Zusammenhang. Warum stärkt es die radikalen Ränder oder die radikalen Kräfte, wenn man weiterhin diesen Koalitionszwang aufrechterhält? Weil letztendlich könnte man ja genauso gut sagen, aber damit ist doch eigentlich in den Koalitionen die Mitte ganz gut abgedeckt. Und das ist eigentlich immer noch die größte Zahl der Wählerinnen und Wähler, die sich dann in einer Regierungskoalition abgebildet fühlen sollten.
Ja, letztgenannte Quintessenz deiner Argumentation, die trifft vor allen Dingen auf Bundesebene und in den westlichen Bundesländern zu. Ja, im Osten ist das mindestens schon eine sehr, sehr große Minderheit, die man dann jetzt nicht mehr irgendwie dazuzählen möchte. Ich will das aber gerne ausführen, warum ich glaube, dass die Brandmauer, sofern sie hermetisch praktiziert wird, eher das eigentliche Problem ist. Also analytisch ist es ja so, das Koalitionskorsett hat jedes Mal für 4 Jahre die Opposition aus der Entscheidungsfindung ausgeschlossen. Die dürfen natürlich ihre Themen und Positionen im Parlament vortragen, aber ihre Präferenzen und ihre Stimmen sind letztlich nicht dafür relevant, welche Entscheidungen getroffen werden. Wir vernachlässigen jetzt mal, dass es auch noch einen Bundesrat gibt, wo die Opposition dann doch wieder über die Hintertür mit Politik machen kann. Dieses Ausschließen von Oppositionspräferenzen ist zunächst mal ein demokratietheoretisches Problem durchaus, weil wir dann gar nicht mehr die Informationen mit berücksichtigen können, was wollen denn zum Beispiel die Wählerinnen und Wähler von den Parteien, die jetzt aktuell in der Opposition sind, und können das nicht vielleicht sogar themenspezifische Mehrheiten sein? Im Buch führe ich das auch als einen Kritikpunkt aus, dass hinter der Fassade von Mehrheitskoalitionen ganz häufig eben auch Minderheitenpolitik gemacht wird. Ein schönes Beispiel ist das Betreuungsgeld der CSU, besser als Herdprämie bekannt. Das war eine Präferenz von 7,2% der Abgeordneten, die das in der Koalitionsdynamik aushandeln konnten. Aber am Ende des Tages war es eine themenspezifische Minderheit, die das wollte. Und in einem Bundestag, der vom Koalitionszwang befreit gewesen wäre, hätte sich das gar nicht durchsetzen können. Und dieser Ausschluss der Opposition wird ja dann später verbunden mit Kooperationsverboten. Nämlich die Linke darf aus Sicht der CDU und einige Zeit auch aus Sicht der SPD niemals Teil der Koalition sein. Und das ist ja die einzige Art, wie wir in der Lage sind, Mehrheiten zu bilden. Wir bilden Mehrheiten immer nur als die eine Regierungsmehrheit. Und später kommt dann die AfD dazu. Und da ist dann eben das Problem, dass die Union, sofern sie sich dann wieder stärker rechtskonservativ aufstellen wollte, dass ihr dieser Weg bei parlamentarischen Entscheidungen versperrt ist. Weil in dem Moment, in dem ich keine Mehrheiten mehr nach rechts bilden kann, die ich bräuchte, um vielleicht einen etwas linkeren Status quo zu verschieben, bin ich darauf angewiesen, wie wir das ja auch vor allen Dingen in den ostdeutschen Landtagen, aber auch im Bundestag sehen, mit Parteien links von mir Mehrheiten zu bilden. Und das wird von vielen Wählerinnen und Wählern als Repräsentationsdefizit empfunden. Und die AfD kann das natürlich auch rhetorisch kapitalisieren. Im Osten wird dann die Geschichte erzählt, dass sich hier die Parteien der Nationalen Front gegen die einzig wahre demokratische Kraft verbünden. So hieß damals also Parteien der Nationalen Front, das Einheitsbündnis von SED und Blockparteien. Das ist natürlich keine objektive Wirklichkeitsbeschreibung, aber es ist eine Wirklichkeitsbeschreibung, die bei vielen hier verfängt. Ja, und deswegen glaube ich, dass gerade diese hermetische Brandmauer auch strategisch der Union zum Nachteil gereicht, weil sie sich eben nicht gegenüber linken Parteien in bestimmten Themenlagen abgrenzen kann. Du hattest die Normalisierungsthese angesprochen. Und ich glaube vor allen Dingen an Normalisierung durch Wählerstimmen. Also in dem Moment, in dem ich in meinem Dorf sehe, dass teilweise 50% der Leute auch AfD wählen, also wie ich, im Geheimnis sozusagen der Wahlkabine und damit letztlich die Äußerungen teilen, die diese Partei tätigt und die ich dann sozusagen auch tätige. In dem Moment ist mir irgendwie offensichtlich, dass die Sanktionierungsgefahr, wenn ich diese Ansichten äußere und zu dieser Partei stehe, dass die relativ gering ist. Ja, das ist ja auch das, was Vicente Valentim in seinem Buch ausführt. Also in dem Moment, in dem die AfD 40% in Umfragen hat oder mit 30, 40% gewählt ist, ist aus meiner Sicht 90% der Normalisierung erfüllt. Und dass dann auf parlamentarischer Ebene, wenn ich mich themenspezifisch mit einer Partei auseinandersetze, da noch so viel Normalisierung stattfindet, ist mir ehrlicherweise ein bisschen zu viel schwarze Magie. Ich würde eher sagen, es arbeitet ein bisschen in die andere Richtung. Wenn wir das an einem Beispiel machen, es wird regelmäßig gesagt, ja, die AfD ist demokratie- und menschenfeindlich, mit der darf man auf keinen Fall irgendwas machen. Aber für Leute, die das dann im Augenwinkel so ein bisschen verfolgen, Politik, die sehen dann TikTok von Ulrich Siegmund, das ist der Spitzenkandidat der AfD in Sachsen-Anhalt, Ja, erzählt, dass sich auch vorgeschlagen hat, Führerscheinzuschuss für Azubis, weil die sich das nicht mehr leisten können. Eine völlig nicht faschistische Position, die aber von den etablierten Parteien in Bausch und Bogen abgelehnt werden muss, weil sie von der AfD kommt. Und mit dieser Argumentation geraten sie ins Hintertreffen bei denjenigen, die das nicht teilen, dass die AfD so eine inhärent sozusagen menschen- und demokratiefeindliche Partei ist. Deswegen würde ich eher sagen, eben nicht Normalisierung, sondern themenspezifische Abgrenzung, aber dann am Ende auch themenspezifische Einbindung dort, wo man das mit seinen Prinzipien vertreten kann. Also Grunderwerbssteuer senken oder Sportstätten sanieren, wie das zuletzt in Thüringen dann wieder skandalisiert wurde, dass es eine Zufallsmehrheit, wie das dann immer genannt wird, zwischen Linken und AfD gab.
Es ist spannend, weil du bist jetzt im Grunde genommen hast schon in die Frage nach dem Gegensatz der liberalen, der elektoralen Demokratie schon mitten reingegangen, ne? Also wenn man natürlich von den 40% entweder schon Übersetzung in Wählerstimmen ausgeht oder auch nach Wahlumfragen, dann sind wir da natürlich schon in den Extremfällen. Das ist ja bei 16 Bundesländern bei weitem noch nicht der Fall. Wenngleich wir im Westen Deutschlands natürlich auch mittlerweile einen deutlich höheren Zuspruch sehen, Kommunalwahl Nordrhein-Westfalen, Landtagswahl Baden-Württemberg als Beispiele. Und trotzdem würde ich nochmal anknüpfen an das Argument. Ich finde, es ist, wenn man es rein elektoral betrachtet, grenzt schon so ein bisschen an eine radikale Demokratietheorie oder knüpft daran an. Weil ich finde, dass gerade die Wehrhaftigkeit der Demokratie und auch die rechtsstaatliche Absicherung ja historische Gründe hat. Also nicht nur zeitgenössisch zu sagen, ja, wir haben es mit Menschenfeinden zu tun, sondern es ist angesichts unserer eigenen Geschichte doch eben, dadurch entfaltet sich doch eigentlich die Schlagkraft dieses Argumentes erst wirklich, dass man nicht sagen kann, ja, Demokratie kann sich eben selber mit ihren eigenen Mitteln abschaffen. Das ist die offene Flanke der Demokratie, sondern dass wir eben genau deshalb gesagt haben, gegenüber anderen Ländern müssen wir uns an dieser Stelle absichern. Das ist ja auch eins der Alleinstellungsmerkmale unserer Verfassung oder unseres Grundgesetzes, dass Parteienverbot überhaupt vorgesehen ist. Also so ganz überzeugt es mich nicht. Ich kann dem was abgewinnen. Insgesamt angesichts der steigenden, des steigenden Zuspruchs an der Urne kann ich dem natürlich was abgewinnen, dass man da nicht rein liberaldemokratisch argumentieren kann. Aber das mit so einem Handstreich wegzuwischen, und so kommt es mir dann manchmal doch vor, wenn man sagt, ja gut, und dann müssen wir halt in den Themen einfach zusammenarbeiten und dann wird man das schon sehen. Also das Entzauberungsargument, da würde ich dann doch eher an Lewandowski und Heinz und so weiter anknüpfen und sagen, mitnichten.
Danke für den Einwand. Also ich will mal so anfangen. Was ich immer ganz spannend finde, ist, dass so die Angst, die man als liberaler Demokrat oder dann auch als Linker auf die AfD projiziert und die Thesen, die man zurückweist, zum Beispiel, dass Entzauberung funktionieren könnte oder dass die Brandmauer aufrechterhalten werden sollte, dass die auf interessante Art und Weise selbst in der AfD häufig widersprochen werden. Also die Westdeutschen Landesverbände und Alice Weidel gruseln sich, glaube ich, ein bisschen von einer absoluten Mehrheit der AfD in Sachsen-Anhalt, weil sie davon ausgehen, dass das Personal nicht wahnsinnig kompetent ist und das auch auffliegen könnte. Und tatsächlich sind vielen in der West-AfD die ostdeutschen Landesverbände auch deutlich zu radikal. Es gibt bei neurechten Vordenkern wie Benedikt Kaiser oder Götz Kubitschek auch eine Sorge, dass die Brandmauer sich in die AfD verschiebt, in dem Moment, in dem man ihr eine Beteiligungsperspektive, in welcher Form auch immer, gibt. Also dass man sich dann von radikaleren Kräften trennt, um dann doch anschlussfähig zu sein. Ja, das vielleicht so vorausgeschickt, aber dann will ich mich schon gerne auch kontrovers und eindeutig positionieren. Ich glaube, die Vergangenheit ist vorbei und wir können sozusagen die Gespenster der Vergangenheit heute nicht mehr bekämpfen. Also ich halte die AfD nicht für eine Wiederkehr der Nazis, sondern in Teilen für eine Wiederkehr in viel radikalerer und auch weniger vornehm vorgetragener Form. Eine viel radikalere Wiederkehr von Positionen, zumindest in einzelnen Themen, die die Union geräumt hat, als sie mit Angela Merkel doch relativ weit in die Mitte gerutscht ist. Und darüber einfach auch verschiedene Wählerinnen und Wähler verloren hat. Und wir haben jetzt die Aufgabe, diese Wählerinnen und Wähler, und in einer repräsentativen Demokratie können wir das auch nur über deren Partei, im demokratischen Spektrum zu halten und sie irgendwie zu integrieren. Und ich bin gar nicht so weit weg von denjenigen, die sich sozusagen als Liberaldemokratie-Ultras bezeichnen würden. Ich habe, glaube ich, nur einen etwas anderen Ansatz, weil ich würde sagen, am Ende des Tages sind Brandmauern und sozusagen Bekenntnisse zu unserer liberalen Demokratie ja keine selbsterhaltenen Trutzburgen. Ne, die müssen irgendwie von genügend Menschen unterstützt werden. Und es muss da es muss machtpolitisch nachhaltig sein. Ja, und da würde ich sagen, am Ende des Tages ist dann doch die elektorale Demokratie, die Möglichkeit, dass wir, solange wir diesen gesamten Prozess, wo wir uns extrem stark streiten, und dann mit Mehrheit entscheiden, solange wir das als fair erleben, desto eher haben wir Chancen auf Entscheidungen, die auch Demokratie als solche erhalten. Also ich bin da viel stärker sozusagen Anhänger von Adam Schaworski und auch Philipp Mano, die eben sagen würden, Demokratie ist erstmal eine Methode, mit der wir einen riesigen Zivilisationsfortschritt erreicht haben, nämlich uns über Streitfragen nicht die Köpfe einzuschlagen, sondern uns zu streiten und uns mit Mehrheit dann zu einigen. Und wünsche, welche Entscheidungen dabei rauskommen, das ist enorm schwierig, das über Verfassungen, wehrhafte Demokratie und dergleichen abzusichern. Das kann man versuchen, aber am machtpolitisch nachhaltigsten ist es aus meiner Sicht, wenn wir diesen Parteienwettbewerb haben, wenn die sich offen streiten und wenn am Ende fair mit Mehrheit entschieden wird, beziehungsweise im Sinne eines Losers Consent, das auch von den meisten dann als fair erlebt wird und sie dieses Arrangement an sich nicht in Frage stellen.
Vielleicht würde ich nur ganz kurz nochmal auf etwas, was du am Anfang entgegnet hast, nochmal eingehen wollen, nämlich diesen einfachen Zeitvergleich. Der liegt mir eher fern, aber ich würde eben schon diese historische Verantwortung würde ich schon aufrechterhalten wollen. Und ich finde es auch schwierig zu sagen, wir leben in ganz anderen Zeiten, die Vergangenheit ist vorbei angesichts solcher Begriffe wie Remigration. Das ist schon so nationalistische Allmachtsfantasien. Das ist, glaube ich, so auch in der Art, welche Äußerungen da von Parteitagen ja auch nach draußen dringen und auch der Umgang mit Medienvertretern, mit Journalisten, mit Wissenschaft, also diese Wissenschaftsfeindlichkeit, das sind schon Dinge, da mache ich mir vielleicht mehr Sorgen als du, das kann sein. Aber lass uns mal
Wenn ich
weitergucken.
da, darf ich da vielleicht ganz kurz
Ja, klar.
nochmal hinzufügen. Ich weiß gar nicht, also bin ich ganz bei dir, ne? Also es gibt, das ist alles Legion, was die AfD sagt, wie sie mit Journalisten umgeht, dass wir davon ausgehen müssen, dass es ihr eben nicht darum geht, die Migration zu begrenzen, sondern dass es ihr auch darum geht, Presslufthammer an die elektorale Demokratie an sich anzusetzen, wie das ja Viktor Orban beispielsweise in Ungarn oder Donald Trump in den USA tut, das sehe ich ganz genauso. Aber ich würde dann eben sagen, das können wir politisch am effektivsten trotzdem auch thematisch konfrontieren. Also wir können uns ja dann, oder die Parteien, die das möchten, können sich ja ganz konkret von Remigrationskonzepten der AfD präzise abgrenzen oder wenn Hand angelegt wird an die elektorale Demokratie. Aber wir sollten uns nicht sozusagen vorschnell davon entledigen, dass auch die Wähler der AfD legitime Interessen haben, die wir nicht sozusagen pauschal mit dem Bade ausschütten sollten. Also die
Absolut.
Sorgen teile ich und
Absolut.
glaube eben, dass in flexiblen Mehrheiten es ja wirklich darum geht, die AfD kommt da später oder gar nicht an Exekutivmacht, als in der Koalitionsdemokratie, wo die Union dran zerbricht, wie sie mit der AfD umgeht und es dann eine zackige blau-schwarze Koalition gibt, wie das einige in Sachsen-Anhalt innerhalb der Union mindestens nicht ausschließen, wenn ich gar bevorzugen.
Und auch hier nochmal ganz klar, die Wählerinnen und Wähler sind nicht am Ende die Funktionäre, sind nicht am Ende diejenigen, die gewählt sind und die Politiken umsetzen. Von daher auch da wirklich nochmal die Differenzierung. Da stimme ich dir zu. Aber du hast gerade nochmal was gesagt, da lässt sich ganz wunderbar mit dem nächsten Punkt auch im Hinblick auf dein Buch anknüpfen. Die Dynamisierung der Mehrheitsfindung. Also, es braucht neue Gesprächskanäle zwischen Fraktionen, dann eben auch übergreifend zum linken und rechten Rand des Parteien- oder Fraktionsspektrums im Parlament, kreative Koalitionen je nach Sachfrage. Und da frage ich mich an der Stelle, ob das in der Praxis überhaupt möglich ist. Also wie sieht sowas wirklich in der Praxis aus? Und ich spreche jetzt gar nicht so sehr von der Praxis der Fraktionen, die es dann von Sachfrage zu Sachfrage umsetzen sollen, weil BerufspolitikerInnen traue ich das absolut zu, dass die das im Parlament hinbekommen. Mir geht es jetzt gerade eher darum, um das Verständnis der Bevölkerung, Schrägstrich der Wahlbevölkerung. Denn wenn wir sehen, dass wir auch jetzt schon eine große Überforderung von weiten Teilen der Bevölkerung sehen, wenn es wirklich um die kleinen Detailfragen, um Gesetzesmaterie geht. Also es ist nicht diskriminierend gemeint oder geringschätzig gemeint, sondern eigentlich völlig klar in einer extrem komplexen Welt, wo die Detailfragen auch die Abhängigkeiten von beispielsweise EU-politischen Entscheidungen hoch sind, wo Krisen sich abwechseln oder sogar simultan ablaufen. Das heißt, wird es da nicht immer schwieriger, auch von außen überhaupt noch zu durchblicken, wer steht eigentlich für was? Also das Konzept, was ich meine, was doch dann sich nahezu völlig auflöst, ist das der Führung, ist das der politischen Verantwortung, der Zuschreibung von Verantwortung, des Einschätzen-Könnens, wer steht hier eigentlich für was? Wenn es also so flexibel wird, dann wird es irgendwann auch völlig unübersichtlich für all diejenigen, die das nicht beruflich machen.
Ganz wichtige Punkte, die lakonische Antwort wäre, etwas schnippische Antwort wäre, naja, in Neuseeland, Dänemark und Schweden funktioniert es ja auch. Und das sind ja offensichtlich keine Failed States. Die etwas angemessen ausführliche Antwort ginge so, dass, naja, repräsentative Demokratie ist für alle, die das nur im Augenwinkel verfolgen, von vornherein eine wahnsinnige Herausforderung. Da gibt es einfach verschiedene Komplikationen zu verstehen und wir wissen, dass es repräsentative Demokratie immer schwer hat. Also diesen Gegensatz, der kann sich immer sehr gut bewirtschaften lassen, dass es da Repräsentanten gibt, die das Volk repräsentieren und das Volk nicht für sich herrscht, ne? Also alleine die Einsicht, dass es das Volk nicht gibt, sondern dass es nur im Plural auftritt, ist ja bei vielen schwach ausgeprägt. Es gibt ja diese Frage, Kompromiss, ist das nicht nur der Verrat an eigenen Prinzipien? Da sagen in der Bundesrepublik ungefähr ein Viertel der Wählerinnen und Wähler ja. Und auf dieser Basis muss man jetzt auch noch eine repräsentative Demokratie operieren, die ja gar nicht anders kann, als Kompromisse einzugehen. Und ich würde sagen, man muss irgendwelche Abstriche machen. Wählerinnen und Wähler würde ich dann aber sagen, am ehesten an der Stelle abholen, die dann für die Parteien am besten funktionieren kann. Weil auch das bestehende Koalitionskorsett hat ja riesige Vermittlungsschwierigkeiten. Ja, also überhaupt zu erklären, was das jetzt soll, dass die Regierung prinzipiell immer gegen die Opposition stimmt. Und wenn die Opposition irgendwas vorschlägt, dass das maximal unter eigenen Aufkleber wieder eingebracht wird, aber niemals mit der Union, mit der Opposition abgestimmt wird, das ist sehr schwer zu verkaufen, das, was wir unseren Studierenden als neuen Dualismus erzählen. Und ich würde eher sagen, holt die Leute irgendwie dort ab. Und das ist, Parteien stehen für bestimmte Vorstellungen, wie die Welt sein sollte. Und die fangen jetzt an, über diese Vorstellungen miteinander zu verhandeln und daraus kristallisieren sich dann bestimmte thematische Mehrheiten raus. Das addiert eine Komplexität oder ersetzt sozusagen die schwere Vermittelbarkeit des Koalitionskonzeptes mit einer größeren Übersichtlichkeit. Da hast du völlig recht, aber wir bekommen was für die Übersichtlichkeit, nämlich eine profilschonendere Kompromissbildung in einem System, wo wir unbedingt Parteien brauchen, die überlebensfähig sind. Und die Kompromissbildung ist ja gerade heute enorm unter Druck geraten. Also das wäre letztlich das Argument, dass diese flexiblen Mehrheiten Nachteile wie Vorteile haben und aufgrund des fragmentierten Parteiensystems die Vorteile heutzutage überwiegen und die Nachteile des Koalitionskorsettes mittlerweile so stark ausgeprägt sind, weil die Kompromisse eben heterogener geworden sind. Und auch dieses Verantwortlichkeitsargument, wenn wir ein bisschen das mal aufbohren, da sehen wir ja auch, na ja, so richtig Verantwortung kann ja auch nur für einen Kompromiss übernommen werden in der Koalition, ne? Also es ist ja nie so, dass sich in einer Zweierkoalition oder Dreierkoalition eine Partei mit ihrem Arbeitsmarktkonzept durchsetzt und wir dann mit dem Finger auf diese Partei zeigen können und sagen, die waren's, ne? Dann bräuchten wir irgendwie so British-Style-Mehrheitswahlsystem, wenn wir das wollten, mit allen Kollateralschäden, die das dann wiederum hat. Sondern wir haben ja sowieso eine sehr diffuse Verantwortlichkeit in Koalitionsregierungen. Dann würde ich eher sagen, es wird unübersichtlicher, aber wir haben eben profilschonend schon zusammenarbeitende Parteien, die wir dann für unterschiedliche Politikbereiche verantwortlich machen können. Und letzter Satz dazu, wir müssen das ja auch nicht auf die Spitze treiben. Die Spitze wäre, jede einzelne Sachentscheidung ist wie direkte Demokratie. Wir haben völlig disjunkte Mehrheiten, die nichts miteinander zu tun haben, was dann einfach auch schwer ist, das zu integrieren. Sowas muss ja auch in einem Haushalt abgebildet werden. Aber wir können ja sagen, naja, 2013 hätte ich das zum Beispiel auch gesagt, SPD, Linke und Grüne passen in der Sozialpolitik relativ gut zusammen. Macht doch zusammen Sozialpolitik und schaut dann in der Außenpolitik, welche Parteien dort gut zusammenpassen. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, auf diesem Kontinuum zwischen einem rigiden Koalitionskorsett und flexiblen Mehrheiten sich zu verorten.
Ich würde vielleicht gerne noch mal bei der Parteiendemokratie ansetzen und dich da auch noch mal ein bisschen herausfordern. Vielleicht ist es ein Gegenkonzept, vielleicht auch nicht. Vielleicht passt es sogar zu dem, was du skizzierst, dass wir uns möglicherweise von der Prädominanz der Parteiendemokratie etwas lösen müssen. Die ersten Versuche werden da ja durchaus auch vielleicht mit sowas wie Bürgerräten gemacht, indem man eben einfach sagt, die haben jetzt keine Entscheidungsbefugnis, aber man sieht, dass per Losentscheid beispielsweise ein zusammengesetztes Gremium aus Bürgerinnen und Bürgern möglicherweise dann parlamentarischen Entscheidungen vorgelagert durchaus helfen können. Auch das, du hast ja eben Skandinavien bemüht, kennen wir ja auch aus anderen Ländern, die dann als Vorbilder fungieren. Gerade auch bei der Frage, wenn es um Haushalt geht, was du zum Schluss angesprochen hast, habe ich mich nämlich gefragt, gibt es nicht viel zu viele Policy-Entscheidungen und am Ende Haushalt- oder Grundgesetzänderungen, die zu Erpresserfragen werden können? Also wenn ich permanent darauf angewiesen bin, und ich meine, das wäre ein Punkt und der zweite Punkt, wenn ich nochmal dagegen argumentieren sollte, wäre doch, wir haben keine Tradition, wo das funktioniert, in einer hochgradig pluralisierten, heterogenen Gesellschaft, dass wir da mit einer Minderheit, mit einer Minderheitsregierung eben regelmäßig diese Konflikte austragen können. Also ich würde mal sagen, die Zeichen stehen noch ganz stark jenseits dieses Parteienargumentes auf, wir haben dafür nicht die Tradition. Also ich meine, du hast ja aus gutem Grund die skandinavischen Länder, Dänemark, Schweden genannt oder Neuseeland, aber das sind eben, wenn man sie in Gänze vergleicht, ganz andere Systeme als die Bundesrepublik Deutschland.
Lass mich mit dem letzten Punkt anfangen. Wir haben keine Tradition. Da gebe ich dir zu 99% recht. Würde aber auch gleich einwenden, naja, wir sind aber auch weder genetisch noch staatsbürgerschaftlich darauf festgelegt, Mehrheiten ausschließlich als Koalitionskorsett zu denken. Und wenn man in die Vergangenheit guckt, in der unmittelbaren Nachkriegszeit ist das ganz spannend. Da sieht man in den neu gewählten Landtagen sich übergroße Koalitionen bilden. Also wo viel konsensualer versucht wird, sozusagen Deutschland wieder aufzubauen. Und es sind dann wirklich Adenauer und Schumacher, wie das auch Gerhard Lehmbruch darlegt, die politischen Wettbewerb als Antagonismus zwischen SPD und Union aufgreifen, weil sie einfach glauben, davon auch einen machtpolitischen Vorteil zu haben. Und darüber zieht dann das Koalitionskorsett ein, als sozusagen logische, quasi entscheidungstheoretische Konsequenz dieser Idee eines Antagonismus zwischen diesen zwei riesigen Lagern. Und dann machen wir das einfach Jahrzehnte und vergessen sozusagen als politische Elite und auch als Bevölkerung, dass es eigentlich unterschiedliche Möglichkeiten der Mehrheitsbildung im Parlament gibt und wir nicht darauf festgelegt sind, auf dieses Koalitionskorsett. Und ich sehe das auch als mindestens eine große Hürde für dieses Argument, was ich versuche zu vertreten, dass das so weit von dem Vorstellungsvermögen, vor allen Dingen von der handelnden Politik entfernt ist. Ich habe da auch viele Interviews führen können und ich habe so richtig gemerkt, wie denen das diese Logik des Koalitionskorsetts in Fleisch und Blut übergegangen ist, auch in Thüringen, wo es aus meiner Sicht damals schon, als ich die Interviews geführt habe, gescheitert ist. Aber dann zeige ich auch wieder mit den Fingern nach Neuseeland, also gleich mit mehreren Fingern, weil das finde ich faszinierend. Neuseeland kommt aus einer viel antagonistischeren politischen Kultur. Das war so ein klassisches Westminster-System. Labour gegen National, also zwei große Parteien konfrontieren sich, wechseln sich sozusagen als Electoral Dictatorship an den Regierungen ab. Dann importieren die das deutsche Wahlsystem, darüber auch Koalitionsgedöns und stellen aber innerhalb von 5, 6 Jahren fest, dieser Einigungszwang in Koalition, der tut uns als Partei nicht gut. Wir müssen das irgendwie auflockern und denken sich innerhalb kürzester Zeit wirklich sehr innovative Möglichkeiten aus, Innerparteiendemokratie, flexible Mehrheiten umzusetzen. Man kann eben Koalitionsverträge flexibel denken. Das sind dann Gesetzgebungskoalitionsverträge zwischen verschiedenen Parteien. Und man kann auch sagen, naja, das ist halt das neue Spiel in der Stadt und wir sollten uns daran alle flexibel, konstruktiv beteiligen. Das sind wir unseren Wählern schuldig. Und ich lasse nicht bei nächster Gelegenheit, zum Beispiel am Haupt, am Haushalt, opportunistisch das ganze Arrangement zerbrechen, weil ich glaube, demnächst eine absolute Mehrheit gewinnen zu können. Das hat schon auch viel wirklich mit Handlungsorientierung und Konstruktivität zu tun. Aber wenn es den Neuseeländern in so kurzer Zeit gelingt, habe ich zumindest die Hoffnung nicht aufgegeben, vor dem Hintergrund der jetzigen Krise des Repräsentativsystems, dass man sich vielleicht auch nochmal aufrafft, was anderes auszuprobieren, weil dann sozusagen der martialische Schlusspunkt zu dem Punkt wäre, wenn die AfD dann, weil die Union daran zerbricht, wie sie mit ihr umgeht, in Sachsen-Anhalt eine absolute Mehrheit hat, brauchen wir uns auch nicht mehr den Kopf zerbrechen, inwieweit wir noch flexibel unter teilweiser Integration der AfD noch regieren können. Das ist vielleicht der Punkt zur Tradition, den ich wirklich anerkenne, wo es mir aber dann darum geht, auch zu zeigen, dass es durchaus möglich ist. Und du hast den Haushalt angesprochen und das Interessante ist, Neuseeland, Schweden, Dänemark haben dann wirklich eben auch überlegt, wie man diese Form der Mehrheitsbildung institutionell umformt. Ja, also so wie wir Koalitionsausschüsse haben, haben die dann halt unterschiedlich Konsultationsforen zwischen den jeweiligen Parteien, die in unterschiedlichen Sachbereichen miteinander arbeiten. Es gibt unterschiedliche Tiefe von Kooperation. Und dann sitzt von einer Oppositionspartei mal ein Abgeordneter mit in einem Ministerium, um einfach den Informationsfluss zu gewährleisten, den es einfach braucht, wenn ich Kooperation über Regierung und Opposition hinweg habe. Also es gibt einfach sehr viele institutionelle Regeln, die das dann ermöglichen. Und da kann ich auch nur Werbung für die schwedischen Haushaltsregeln machen. Da ist wirklich die Idee, eine Regierung, also oder ne, in einer Demokratie brauchen wir am Ende irgendwie eine Regierung und wir brauchen einen Haushalt, also sozusagen die in Zahlen geronnene Politik. Sonst wird das nichts. Wir haben zum Beispiel das konstruktive Misstrauensvotum im Bundestag, weil wir sagen, naja, ohne Regierung geht es nicht. Und einfach die Regierung zu stürzen und dann nach Hause zu gehen, damit entledigen sich Abgeordnete ihren Job. Die müssen schon eine neue hinstellen. Und die Schweden machen das analog auch beim Haushalt. Die sagen, kein Haushalt ist keine Alternative. Deswegen kann der Haushaltsvorschlag der Regierung nur durch eine Alternative geschlagen werden. Also es ist nicht so wie in Nordrhein-Westfalen, die Älteren werden sich erinnern, 2012,
Hannelore Kraft.
Hannelore Kraft, Silvia Löhrmann, Rot-Grün zerplatzt als Minderheitskabinett, weil der Landtag einfach mal den Haushalt ablehnt. In Schweden hätte der Landtag einen neuen Haushalt hinstellen müssen. Und das sind sozusagen dann Regeln, die dieses flexible Regieren absichern. Und da haben wir ganz viel tolles Anschauungsmaterial anderswo.
Ja, das wäre meine letzte Frage im Podcast nämlich auch gewesen. In deinem Buch, in dem Buchtitel heißt es ja, wie flexible Mehrheiten die Demokratie stärken. Und dann ist es vielleicht, so wie wir eben diskutiert haben, eine bestimmte Lesart, welches Demokratiekonzept hier vielleicht auch gemeint ist. Denn wenn es so um Freiheit, Gleichheit und Ähnliches geht, da könnten wir jetzt trefflich schon wieder und weiter diskutieren. Wir sind aber am Ende. Ganz herzlichen Dank. Ein tolles Buch, große Leseempfehlung. Im Campus Verlag ist es Ende Februar erschienen. Ich wünsche dir damit ganz viel Erfolg, konstruktive Diskussion, so wie wir es ja heute auch vorgemacht haben. Man muss nicht einer Meinung in dieser Sache sein. Man kann da wunderbar drüber streiten, diskutieren, dabei eben aber fair bleiben, auch wenn es ab und zu mal um die Brandmauer als Konzept oder die letzte Bastion gegen rechts geht. Ganz herzlichen Dank, Professor Christian Stecker, für den Besuch im politischen Pausen-Podcast.
Herzlichen Dank, Julia.